Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Wir sprechen über die Themen, für die die Nachrichten manchmal zu wenig Zeit haben, und zwar mit Menschen, die viel zu erzählen haben, von ihren Erfahrungen und von ihren Erlebnissen in der Welt. Wir schauen den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD über die Schulter und nehmen euch mit auf die Reise. Dabei fragen wir auch, was können wir hier von anderen lernen? Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr, heute mit Joanna Jeschke. Es ist wohl das Thema bei uns an diesem Wochenende. Morgen wählen wir in Deutschland einen neuen Bundestag. Das machen wir ganz klassisch mit Zettel und Stift. Die Abstimmung selbst ist wohl kaum zu hacken. Also auch keine Chance für Manipulationen. Fehlanzeige. Denn das Netz ist in dieser heißen Wahlkampfphase voll von Falschinformationen. Da steht zum Beispiel, Markus Söder will Eltern, die ihre Kinder ungeimpft in die Schule schicken, das Sorgerecht entziehen. Oder aber Annalena Baerbock will die Haustierhaltung verbieten, um CO2 zu sparen. Also das sind Sachen, die man wirklich auf Facebook hat lesen können. Da werden ganze Desinformationskampagnen gefahren. Aber wer steckt dahinter? Wie viel Schaden richten solche Attacken an? Und wie können wir uns davor schützen? Peter Kreisler ist Journalist und hat sich damit beschäftigt, wie PR-Agenturen gezielt Fake News und Desinformation verbreiten und so Wählerinnen und Wähler beeinflussen. Dass sie das tun, das wissen wir ja spätestens seit der US-Wahl oder seit dem Brexit. Peter Kreisler wollte aber wissen, wie. Also Herr Kreisler, Sie haben sich für die Recherche als Wahlkampfberater Hans-Peter Schwarz ausgegeben. Wie haben Sie das gemacht und warum?
Ja, das musste ich leider so tun, weil ich ja seit mehreren Jahren an dem Thema dran bin. Also es war relativ klar, dass die Agenturen nicht mit mir als Journalist sprechen wollten. Deswegen wollte ich richtig als Wahlkampfhelfer, als Digital Campaigner an diese Agenturen rantreten und brauchte also eine glaubhafte Identität und habe also in Deutschland eine Partei gesucht, die tatsächlich im Bundestagswahlkampf teilnimmt und bin auf Martin Sonneborn zugetreten und habe ihn gefragt. Und die Partei ist tatsächlich auch ein sehr guter Kandidat, weil die im digitalen Bereich sehr, sehr erfolgreich ist. Also die Botschaften in den sozialen Medien, die verbreiten, haben eine sehr hohe Reichweite. Das Problem mit die Partei ist, dass sie allerdings an der Wahlurne scheitern. Und dann war das relativ einfach. Ich habe Martin Sonneborn gefragt und er hat gesagt, ja, klar, kein Problem. Hat mich ausgestattet mit E-Mail-Adressen und Telefonnummern und einer neuen Visitenkarte, die ich dann gedruckt habe. Ja, und dann ging es auch schon los.
Wie ging es denn dann los? Also was, sagen Sie mal, was wollten Sie denn ganz konkret, was war Ihre Frage, was wollten Sie da rausfinden?
Also mir ging es vor allen Dingen darum, herauszufinden, wie funktioniert genau das Geschäftsmodell, welche Methoden sind tatsächlich möglich. Ist Microtargeting möglich, weil das mir von den deutschen PR-Agenturen und auch von dem deutschen PR-Verband immer gesagt wurde, das ist nicht möglich. Auch die deutschen Parteien sagen, es gibt kein Microtargeting, weil wir hierfür nicht die Datensätze haben. Und ich wollte eigentlich herausfinden, was würden die einen anbieten, wenn man sagen würde, so, wir haben hier ganz gut Geld, wir sind eine junge, aufstrebende Partei, die auch ganz gut im Netz funktioniert. Und was wird einem dann angeboten?
Und dann sind Sie los nach London. Wie ging es weiter?
Genau, also vielleicht nochmal vorweg, damit das nochmal auch klar wird, wie viel Aufwand man da betreiben muss, um in diese heiligen Hallen dieser PR-Agenturen reinzukommen. Das sind natürlich alles geschlossene Zirkel. Ich hatte also auch eine Empfehlung über die Partei, über UKIP. Das ist ja eine rechtspopulistische Partei, die für den Brexit eingetreten ist. Die wussten also, dass ich da unterwegs bin, die Partei. Und dann musste ich eine digitale Identität schaffen. Das heißt, ich musste einen digitalen Footprint haben. Die Person Hans-Peter Schwarz muss also mehr gemacht haben, als nur jetzt ganz plötzlich für die Partei aktiv geworden zu sein. Also ich muss eine Vita haben, eine Vergangenheit haben. Da habe ich eine PR-Seite geschaffen mithilfe einer PR-Agentur hier in Deutschland, die mich als PR-Public-Affairs-Berater beworben hat. Dann hatte ich eine neue Handynummer, eine komplette neue digitale Infrastruktur, weil natürlich Firmen, die den Finger ganz genau am Puls der Bevölkerung haben, die genau wissen, wer wo, wie, wann unterwegs ist, von denen war natürlich zu erwarten, dass sie relativ schnell herausfinden könnten, ob ich nun Hans-Peter Schwarz bin oder jemand anders. Wir haben ein Fotoshooting gemacht, das kann man im Film auch ganz gut sehen, wo ich also immer eine Hand oder eine Maske vorm Gesicht haben musste, weil wir nicht wollten, dass also über diesen Weg meine Identität entdeckt worden ist und diese Gesichtserkennungssoftware, die dann angewendet wird, die guckt vor allen Dingen auf diese Mundpartien. So Sachen haben wir halt alles gemacht und dieser Aufwand hat sich tatsächlich dann auch ausgezahlt, weil von 10 Agenturen, die ich angefragt habe, haben dann 3 Agenturen angebissen.
Und die sitzen überwiegend in London und da sind sie dann hin, ausgestattet mit versteckter Kamera? Oder wie lief die Vorbereitung dann dort vor Ort?
Genau, da bin ich dahin. Die sitzen hauptsächlich in London oder in den USA. Und die Expertise von diesen Agenturen ist, dass sie tatsächlich von London aus überall in der Welt in Wahlkämpfe, in den digitalen Wahlkampf eingreifen können. Sie können also Wählerprofile erschaffen, sie können genau wissen, was die Leute aufregt, was sie umtreibt, wo die Leute sitzen. Sie können die Datensätze von diesen Wählern, von diesen potenziellen Wählern kaufen und können sie dann über die sozialen Medien, über Telefonnummern antriggern, bewerben. Und ja, und dann bin ich halt dann nach London gefahren und dann hatten wir da Meetings in London.
Hatten Sie keine Angst, dass Sie Ihnen auf die Schliche kommen? Das sind ja jetzt die totalen Experten und ich glaube, ich hätte schwitzige Hände und hätte mich schon dadurch verraten.
Ja, was soll ich sagen? Das ist natürlich schon nicht ganz einfach gewesen. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich mache das so nebenbei, dann stimmt es natürlich nicht. Der Druck war natürlich gigantisch, zumal wir ja auch einen Radio-Feature und eine große Fernsehdokumentation daraus machen wollten. Ja, das ist ein gigantischer Druck und wahrscheinlich das Schwerste dabei ist, dass man in der Rolle bleibt, in der Rolle eines Digitalwerbers, der jetzt Wahlkampf machen soll, der auf, ja, auch ein sehr ideologisch aufgeladenes Gespräch da mitgeht, Gedanken hin und her schiebt, die ich natürlich als Journalist Peter Kreisler ein bisschen anders sehe. Und das war natürlich schon eine große Herausforderung. Und natürlich so eine Hemdkamera, die ist zwar sehr gut und auch gut versteckt, aber sowas kann immer auffallen. Also vielleicht so eine kleine Anekdote, so ein Albtraum, den ich dann hatte. Das ist so ein kleiner Knopf, den man da auf die Linse schreibt. Und bei den Proben ist der Knopf manchmal auch so abgefallen. Und mein Albtraum war, dass ich also da rede und plötzlich fällt dieser Knopf ab. Und so, das sind natürlich so Ängste, die man dann hat, wenn man sowas macht. Aber das gehört, glaube ich, auch dazu, um vorsichtig zu sein und auch die entsprechende Anspannung zu haben, um so durch so Prozesse durchzugehen.
Was haben die Ihnen denn dann geraten, also Ihnen bzw. dem Wahlkampfmanager Hans-Peter Schwarz, um jetzt die Partei, für die Sie ja unterwegs waren im Film, erfolgreich zu machen?
Naja, die Agenturen, die zugesagt haben, die sind bekannt dafür, dass sie also sogenanntes Dark Campaigning machen, also schon auch mit Desinformation und Missinformation, fehlgeleitete Informationen mit sehr hetzerischen Botschaften unterwegs sind, sehr strategisch unterwegs sind. Und die haben mir schon auch Sachen geraten oder empfohlen, die wir so aus der Trump-Kampagne oder auch aus dem Brexit kennen. Also mit sehr zugespitzten Botschaften. Botschaften, die Leute Angst machen, die Leute auf die Palme bringen, so Botschaften sollten ausgespielt worden sein. Ich war doch sehr überrascht und zum Teil auch sehr erschrocken, was die mir da angeboten haben, auch was die Erkundung von Datensätzen angeht. Also zum Beispiel wurde mir angeboten, man könnte so eine Art Spionagesoftware kaufen und mit denen also die Wählerprofile der deutschen Bürger ausspionieren. Der Cambridge Analytica-Skandal, wo also 8 sehr, sehr viele Datensätze illegal in den USA von Wählerprofilen gekauft worden sind. Das wäre heutzutage alles überhaupt kein Problem. Das wäre also legal möglich.
Wie kann das sein, dass es jetzt legal ist?
Also das war auch eine Information, die mich sehr überrascht hat, weil das hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Ich dachte, wir hätten aus diesem Skandal gelernt. Und mir wurde dann später von Experten aus der PR-Industrie, aber auch von Tobias Schmidt, dem Direktor der Medienanstalt NRW und der ist auch der Vorsitzende der ERGA, die zurzeit den digitalen Wahlkampf für ganz Europa ein bisschen im Blick hat und den auch reguliert. Und der hat mir das erklärt und er hat gesagt, die Datensätze, die bekommen, sind anonym. Ja, aber die kaufen Datensätze von ganz vielen Datenbrokern an und können die dann so übereinander schieben, also so praktisch die anonymisierten Datensätze wieder de-anonymisieren und herausfinden, wer wie tickt. Und dann wurde mir auch angeboten, dass auch Telefonnummern und Adressen zu kaufen wären. Und mit diesen Datensätzen, die sehr personalisiert sind, können sie diesen Werbewahlkampf machen und können dann am Ende die Daten wieder auseinanderfahren. Und den kommt man über diese Methoden nicht auf die Schliche. Und von daher ist das durchaus möglich. Auch interessant war die ideologische Aufladung. Ich war zum Beispiel dann am Ende mit einer Agentur, New Century Media, im Savoy Hotel und habe mit denen dann länger gesprochen. Und das ist auch nochmal ein ganz interessanter O-Ton. Da können wir vielleicht mal reinhören.
Do you think the, on a personal level, out of interest, do you think the EU will survive?
The EU?
Yeah.
Probably not.
Gemeinsam diskutiert die fröhliche Runde, wann die EU zerbrechen wird. Wie viele Jahre würde man der EU geben? 10 vielleicht? Die beiden PR-Manager von New Century Media entwerfen nun einen kühnen Plan. Ihre Erzählung ist simpel. Faule europäische Ausländer, die bei uns in Deutschland auf der sozialen Hängematte liegen und unserer Wirtschaft schaden.
You could say, no, but I mean, you need to take some votes.
Oh, okay, yeah.
Say, we're the only non-racist party talking about immigration. You reduce the ability for refugees to come in.
Yeah.
He also wants to talk about freedom of movement across the European Union. He's opening up that conversation.
Es beginnt eine Debatte, die sich darum dreht, das Herz des europäischen Projektes zu zerstören.
Über die Freizügigkeit in Europa sollten wir eine Debatte eröffnen. Wir müssen sie reduzieren und brauchen ordentliche Grenzkontrollen.
Ginge es nach den Londoner PR-Experten von New Century Media, würden bald wieder in ganz Europa die Grenzbäume gesenkt.
I bet you that's what the polling will identify as
Ich wette, dass das genau das ist, was die Deutschen wirklich wollen, über das sich aber niemand traut zu reden.
Also das ist dann schon ziemlich erschreckend, was die einem da erzählt haben, dass also behauptet würde, Deutschland würde nicht von dem EU-Binnenmarkt profitieren und die Grenzen müssten wieder geschlossen werden, weil also die Arbeitnehmer, die Pendler aus dem europäischen Ausland hier nur auf der sozialen Hängematte liegen. Also das ist, glaube ich, schon ziemliche Fake News.
Schockiert Sie das auch mit Blick auf das, was das ja in Sachen Demokratie anrichten kann? Zumindest ist ja das immer das, was Experten befürchten, was solche Desinformations- und Hasskampagnen letztlich ausrichten könnten.
Ja, natürlich schockiert mich das. Und wir sehen ja auch die Zeichen an der Wand. Wir sehen den Anstieg von Gewalt. Das nimmt zu, die Desinformation nimmt zu. Wir haben Studien, die belegen, dass bei dieser Bundestagswahlkampf die Desinformation inzwischen Mainstream geworden ist. Also Desinformation über Annalena Baerbock, der Kanzlerkandidatin von den Grünen, haben die Hälfte aller Wahlbeteiligten in Deutschland schon gesehen. Und das sind natürlich Größenordnungen, die sollte uns schon Bedenken geben. Auch so Ereignisse wie in Rheinland-Pfalz, wo es ein Attentat gab auf einen jungen Mann in der Tankstelle, wo jemand wegen einer Maskenpflicht plötzlich den Mann erschießt, zeigt eine Radikalisierung, eine Gewaltzunahme, die wirklich erschreckend ist. Und ich glaube, wir müssen hier wirklich aufwachen und anfangen, uns Gedanken zu machen, wie wir gute Regeln finden, wie wir den Bereich besser in den Griff kriegen.
Was weiß man denn darüber, inwieweit Parteien jetzt auch bei uns im Wahlkampf oder im Vorfeld der Bundestagswahl solche Desinformationskampagnen ganz gezielt fahren, um da halt Wahlentscheidungen zu beeinflussen?
Das ist sehr schwierig festzustellen. Also ich glaube, wir haben noch keine Kampagne entdeckt, wo eine Partei solche Methoden angewandt hat. Ich glaube, der Skandal wäre auch sehr, sehr groß. Es müssen aber nicht unbedingt Parteien sein. Es können also auch Drittkampagnen sein. Es können Interessensgruppen sein, ein Industrieverband, eine Gewerkschaft, eine NGO, die in die Tonlage plötzlich mit diesen Methoden agiert und Leuten für ihre Interessen sehr zugespitzte, zum Teil auch falsche Informationen ausspielt, wo die Menschen dann am Ende das glauben. Und dass Menschen falsche Informationen über Politiker haben, ich glaube, das ist inzwischen hier tatsächlich der Fall.
Und inwieweit mischen sich da auch ausländische Regierungen ein? Also spinnen vielleicht sogar auch bei solchen oder spielen mit bei solchen Desinformationskampagnen? Man schielt da ja immer so ein bisschen rüber nach Russland, weil man weiß, es gab eine Einmischung im US-Wahlkampf. Müssen wir sowas bei uns auch befürchten?
Naja, was wir wissen ist, dass die Desinformation oder Fehlinformation von Russia Today doch sehr stark weiterverbreitet wird. Da gibt es auch eine sehr starke Zunahme, vor allen Dingen in Telegram-Gruppen. Das hat extrem zugenommen, dass diese Inhalte, die nicht immer ganz korrekt sind, die auch zuspitzen und hetzerisch sind, dass die sehr stark weiterverbreitet werden. Das findet statt und wir haben da halt eine sehr offene Flanke und sind da so ein bisschen hilflos dagegen.
Sieht man diese Einmischung auch noch an weiteren Stellen?
Was interessant ist, das war auch ein Fokus von den Agenturen, die ich mir ausgesucht habe. Und die eine Agentur, die wir ja auch eben im Savoy gehört haben, New Century Media, da gibt es eine ganz starke Verquickung auch mit russischen Oligarchen. Zum Beispiel hat NCM macht die Vertretung von Dmitri Firtasch. Firtasch ist ein russischer Oligarch, der sehr kremlnah ist. Und für den werden PR-Aktionen auch gemacht. Gleichzeitig gab es auch Ereignisse, dass Spione zu Veranstaltungen der Tories gebracht werden. Also da gibt es eine ganz nahe Verquickung und NCM ist auch einer der größten Spender für die Tory-Partei. Und was vermutet wird, dass NCM so eine Art Scharnierfunktion hat, dass also Geldmittel in die PR-Agentur einfließen, die dann an die Tories gespendet werden. Und was ich sagen muss ist, und das hatte mich dann auch wirklich so schockiert, wir haben ja den kurzen O-Ton gehört, dass dieses Zerschlagung der EU, ja, das ist schon so ein Anliegen auch, hier mit so Botschaften hier Wahlkampf zu führen. Und das hatte mich dann schon auch sehr schockiert, ja, wie lapidar solche Fragen und solche ideologischen Ideen da verbreitet werden können. Das fand ich schon ziemlich heftig.
Ganz herzlichen Dank an Peter Kreisler. Die Doku Wahlkampf Undercover findet ihr in der ARD-Mediathek und das Radio-Feature Virtuelle Propaganda in der ARD-Audiothek. Das verlinken wir euch aber auch nochmal in den Shownotes. Peter Kreisler hat den Sender RT, früher Russia Today, und ja auch Russlands Einflussnahme eben schon mal kurz angesprochen. Das wollen wir jetzt nochmal vertiefen mit meiner Kollegin Marta Wilczynski aus dem ARD-Studio in Moskau. Marta, die Bundestagswahl bei uns, ist das in Russland überhaupt ein Thema?
Ja, lange Zeit war das hier gar kein Thema. Jetzt wird es so ein bisschen mehr. Wir hatten hier ja selbst Wahlen, nämlich die Wahl in die Staatsduma. Das hat das alles natürlich so ein bisschen überschattet. Aber tatsächlich, wenn man sich jetzt die Berichterstattung anguckt, dann geht es viel mehr um die Frage, wer kommt nach Merkel? Und natürlich tauchen dann die einzelnen Kandidaten, also Baerbock, Laschet, Scholz, in den Berichten auf. Aber bei den Russen sind die kaum bekannt.
Also wir lesen ja immer wieder, dass Russland sich bei Wahlen einmischt, also bei den US-Wahlen zum Beispiel, als Donald Trump an die Macht kam, und Warnungen gab es auch bei der letzten US-Wahl. Müssen wir das jetzt bei uns im Wahlkampf auch befürchten? Was wisst ihr darüber?
Naja, also wir wissen, dass es vor einigen Wochen zumindest Hacks gegeben hat. Die sind zumindest nachgewiesen, werden jetzt auch schon gerichtlich untersucht, wo nochmal Phishing-Mails an Politiker gegangen sind, auch an Bundestagsabgeordnete. Was jetzt wirklich die Einmischung in Wahlen angeht, das ist etwas, wo man sich fragen muss, welches Interesse hätte Russland da jetzt tatsächlich mit Blick auf die Bundestagswahl. Bei der US-Wahl ist es ja gerade 2016 so gewesen, dass das belegen ja dann auch die Studien, wie quasi die öffentliche Meinung auch durch sogenannte Trollfabriken manipuliert worden ist, dass man in Russland Donald Trump doch als den besseren Kandidaten angesehen hat als jetzt Hillary Clinton. Im Fall der Bundestagswahl ist es so, dass natürlich Annalena Baerbock die ist, die am eine, ich würde mal sagen, eher die harte Linie gegen Russland jetzt schon anführt und verspricht. Bei Laschet und Scholz verspricht sich Russland eher einen pragmatischeren, realpolitischeren Ansatz und vielleicht, dass man da eher zusammenkommt. Aber wenn wir uns jetzt hier die Berichterstattung angucken, die hier in Russland gezeigt wird, kann ich jetzt schlecht erkennen, dass es da jetzt wirklich einen Favoriten gibt und dass da komplett in eine Richtung berichtet wird. Also ich glaube nicht, dass deswegen jetzt das Interesse so groß wäre, einen bestimmten Kandidaten, eine bestimmte Kandidatin jetzt durch eine groß angelegte Manipulation zu pushen.
In Deutschland gibt es ja Warnungen vor, also ich habe das Innenministerium und auch der Verfassungsschutz warnen vor dem Nachrichtensender RT, der mal Russia Today hieß und vom Kreml finanziert wird. Der sendet halt in Deutschland auch Informationen, bislang nur im Internet, ab Dezember, so wohl der Plan, dann auch im Fernsehen. Warum ist der Sender so umstritten?
Naja, also dieser Sender möchte eine russische Sichtweise in der Welt verbreiten. Da kann man jetzt natürlich grundsätzlich sagen, ist nichts Falsches daran. Aber eben die Methoden, mit denen das passiert, sind genau diese Methoden der Desinformation. Und die Chefetagen von RT, also RT gehört zum Nachrichtenkanal Rossiya Sivodnya, die sehen sich quasi schon in einer Art Informationskrieg. Also das wurde auch schon von Margarita Simonian, das ist die Chefredakteurin, wurde das auch schon häufiger so gesagt. Also man sieht sich in einem Informationskrieg, wo es wirklich um die Deutungshoheit über gewisse Themen geht. Und zum Beispiel Fall Ostukraine sieht man es, dass da von Russland finanzierte Separatisten am Werk sind, oder die russische Sicht, das ist ein Bürgerkrieg, mit dem Russland nichts zu tun hat. Und da geht es dann eben um die Frage, welche Meinung setzt sich durch und wie kann man dann eben die Themen setzen, um entsprechend es auf seine Seite zu drehen. Und das Interessante daran ist, das wirkt ja dann nicht nur zum Beispiel in Deutschland. Also wenn RT dann eben auf Deutsch gewisse Meinungen zur Desinformation verbreitet, hat das in Deutschland einen Effekt. Es hat aber wiederum auch den umgekehrten Effekt in Russland. Zum Beispiel, wenn man Verschwörungsmythen befeuert und dann Leute in Deutschland auf die Straße gehen, landet das hier in den Nachrichten und dann wird hier gezeigt, guck mal, Deutschland hat die Leute nicht im Griff, die sind total unzufrieden und gehen da auf die Straße. Wenn RT eine Sendelizenz beantragt und die nicht genehmigt wird, aber die Erzählung hier ist, wir wollen gerne in Deutschland eine Sendelizenz haben, wir bekommen die nicht, Deutschland lässt keine Meinungsfreiheit zu. Und das funktioniert auch wieder in beide Richtungen, dass man sowohl den deutschen Gegnern, sag ich mal, unseren Demokratiegegnern dieses Futter gibt, ach, wir leben ja doch in einer Meinungsdiktatur, guckt mal, die wollen gerne und dürfen nicht, obwohl das ganz formale Gründe hat. Aber hier nach Russland, nach innen, ist die Botschaft genau die gleiche. Die tun immer so offen und guckt mal, die unterdrücken uns, wir dürfen gar nicht.
Aber was ist Russlands Strategie dahinter?
Naja, die Strategie ist letzten Endes eben eine, ich sag mal, zweiseitige. Zum einen geht es darum, in anderen Ländern Unsicherheit zu streuen, also auch so ein bisschen das Vertrauen in die eigenen Institutionen zu erschüttern. Auf der anderen Seite aber eben auch darüber Nachrichten für sich nutzen zu können. Also es ist tatsächlich Teil einer Erzählung, dass man sowohl nach außen hin als auch nach innen so viele konfuse Informationen streut, dass am Ende gar nicht mehr so klar ist, was stimmt denn jetzt überhaupt. Und darüber kann man seine Politik dann durchzusetzen versuchen.
Ganz herzlichen Dank nach Moskau an Marta Wilczynski, unsere ARD-Korrespondentin im Studio dort. Ingrid Brodnik ist Publizistin und Expertin für digitale Kommunikation. Sie hat ein Buch geschrieben, Lügen im Netz, und darin beschäftigt sie sich genau mit der Frage, wie manipulieren uns Fake News, wie manipulieren uns Populisten? Und sie beobachtet natürlich den deutschen Wahlkampf aktuell ganz genau. Frau Brodnik, wo sind Sie denn im deutschen Wahlkampf so stutzig geworden, was Fehlinformationen oder Desinformationen gerade aus dem Ausland angeht?
Ich muss Ihnen sagen, ich bin Österreicherin und ganz ehrlich, deutsche Wahlkämpfe aus österreichischer Sicht, wo es oft hart zugeht, sind oft langweilig. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. 2017 zum Beispiel war relativ bald klar, wer gewinnen wird. Und jetzt, 2021, ist es brisant, weil eine Ära endet und das heißt, man weiß nicht, wer wird in Zukunft Deutschland leiten. Und solche Phasen der Ungewissheit, die sind auch immer Phasen, wo Desinformation interessant ist, weil da vieles ins Rollen kommt. Das heißt, jetzt manipulativ reinzugehen, kann interessant sein, um das Schicksal Deutschlands mit zu beeinflussen. Und stutzig muss ich sagen, zwei Dinge. Erstens, wir sehen wirklich Falschmeldungen in diesem Wahlkampf, beispielsweise, das ist stark dokumentiert, auch in Richtung Grüne, aber auch bei anderen Parteien. Und zweitens, es gibt ja auch diese Problematik von Hacking-Angriffen bei Ihnen, dass Abgeordnete, dass Politiker, Politikerinnen wirklich Sorge haben müssen, ob sie auf einen falschen Link geklickt haben, ob Daten von ihnen entwendet wurden. Einerseits geht es bei solchen Angriffen darum, Politiker, Politikerinnen zu diskreditieren, zu kompromittieren. Aber manchmal gibt es auch den Trick, dass dann eine Mischung publiziert wird an realen Dingen, die gehackt worden sind, und an Erfundenem dazu. Das heißt, ganz einfach gesagt, Desinformation, das ist nicht so ein Trick, und wenn Sie den verstanden haben, dann wissen Sie, wie es läuft, sondern unfaire Akteure, auch aus dem Ausland, die haben ein ganzes Potpourri, um Verwirrung zu sehen, um auch Misstrauen in Wahlen oder in Politiker, Politikerinnen zu schüren.
Was ist das für ein Potpourri auf der einen Seite und was sind das für Akteure aus dem Ausland auf der anderen Seite?
In vielen Fällen wissen wir es nicht, weil Sie müssen bedenken, wenn Falschheiten über Politiker, Politikerinnen gesät werden, lässt sich nicht immer eruieren, wer war der allererste, der oder die das in die Welt gesetzt hat. Aber das Potpourri der Stimmungsmache auf unfairem Niveau ist erstens falsche Behauptungen über Politiker, Politikerinnen sehen. Das zweite große Problem ist falsche Behauptungen über die Demokratie und Wahlen an sich sehen. Da wird auch oft Falsches behauptet, Angst geschürt vor einer manipulierten Wahl. Da geht es auch darum, glaube ich, dass man das Vertrauen in die deutsche Bundesregierung und den Staat Deutschland erodiert. Das ist, glaube ich, ein gröberes Problem. Und das Dritte sind dann auch wirklich solche recht ausgefuchsten Geschichten, wo wir zum Beispiel in Frankreich das schon erlebt haben, wo Macron gehackt wurde, wo dann auch falsche Dinge mitverbreitet worden sind. Wie gesagt, es ist nicht immer klar, sind das hausgemachte Destabilisierungsversuche, weil ganz ehrlich, die gibt es auch. Es gibt Menschen in Deutschland, die nicht sonderlich fair sind oder die Demokratie skeptisch sehen. Und es gibt manchmal Attacken, wo der Eindruck da sein könnte, dass ein russischer Akteur dahinter steckt.
Mhm. Es sind ja so Kampagnen, die sind ja speziell auf Social Media zugeschnitten. Und die sollen ja bei uns auch, Sie haben eben schon gesagt, Angst beispielsweise, aber einfach bestimmte Emotionen triggern. Welche Emotionen funktionieren denn da am besten?
Genau, das ist, wenn Sie politische Falschmeldungen sich ansehen, dann sind die so gestrickt, dass sie wütend werden. Ich nehme die berühmteste Falschmeldung in diesem Wahlkampf. Das ist wirklich ein Unsinn gewesen, aber es wurde behauptet, Annalena Baerbock würde ein Hundeverbot wollen, weil Hunde zu viel CO2 ausatmen. Manche haben das wirklich geglaubt und dann wütend das geteilt, auch wirklich Gehässigkeiten gepostet. Und viele Falschmeldungen funktionieren, weil sie Wut sehen. Und wir sehen aus Untersuchungen, dass wenn ein Posting Wut auslöst, dass es besser geteilt, geliked, geklickt wird. Wut ist eine aktivierende Emotion und wird mit Reichweite online belohnt. Und jetzt kommt was Wichtiges hinzu. Wenn man über solche Falschmeldungen redet, dann sagen Menschen, aber ich habe das noch gar nicht selbst gesehen. Und das stimmt, weil Falschmeldungen sind in der Regel so verfasst, dass sie in die jeweilige Zielgruppe hineinfunken. Das heißt, in die Zielgruppe von Menschen, die die Grünen nicht mögen. Wenn Sie ein großer Fan der Grünen Partei sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit niedrig, dass Sie mit sowas in Kontakt kommen. Und dieses Wutsehen ist deswegen eine sehr clevere Taktik, weil in der Politologie in den USA wird das schon länger beobachtet. Wut ist eine aktivierende Emotion, auch im Wahlkampf. Wenn Wähler, Wählerinnen wütend sind, gehen sie auch eher zur Abstimmung. Und drum sind solche Falschmeldungen, die nur in ein kleines Klientel, in einen Ausschnitt der Bevölkerung hineinfunken, trotzdem interessant, weil die Gefahr ist, dass diese Lager dann umso mehr zur Wahl gehen, weil sie sich so aufregen.
Manche Nachrichten erreichen dann tatsächlich auch nur eine sehr spitze Zielgruppe. Sie haben es gerade schon gesagt. Was weiß man denn letztendlich über die Algorithmen bei Facebook oder Instagram, die dahinter stecken?
Über die großen Algorithmen der Plattformen Facebook, Instagram etc. ist wenig bekannt, aber ein paar Details kennen wir. Und ein Detail ist, was viel Interaktion, also Likes, Kommentare, Shares bekommt, das wird mehr Menschen eingeblendet. Und ganz einfach gesagt, die Gefahr ist, dass wütend machende Inhalte zuerst Menschen zum Klicken und Kommentieren bringen und die Software so eingestellt ist, dass diese Signale als Zeichen von Relevanz gewertet werden. Und die Software sagt, wenn das so und so oft kommentiert wurde, dann ist es relevant, dann zeigen wir es noch mehr Menschen. Das ist jetzt alles nur ein grober Verdacht. Wir wissen das aber nicht im Detail, weil die großen Plattformen ihre Algorithmen nicht erklären. Und die Gefahr oder die Angst ist so ein bisschen, dass wenn sie polarisierend, populistisch auftreten, dass wir in einem System sind, wo Menschen auf Populistisches eher einsteigen und die Software das dann noch einmal verstärken könnte. Wie gesagt, das ist ein Verdacht. Und das wirklich Tragische ist, dass wir Wahlen abhalten, dass wir öffentliche Debatten abhalten in einem System, wo wir die Spielregeln nicht kennen. Ich habe Angst vor einer demokratischen Kultur, wo derjenige am meisten Reichweite erzielt, der immer am lautesten und erhitzten auftritt.
Machen Sie sich Sorgen um die Demokratie, wenn Sie das beobachten?
Ich muss sagen, ich mache mir jetzt um den konkreten um die konkrete Bundestagswahl wenig Sorgen, weil Deutschland ein stabiles Land ist. Ich glaube, ich habe jetzt weniger vor dem Wahltag Angst als vor der Frage der langfristigen Verschiebung unserer öffentlichen Debatte, wo ich womöglich auch als Partei lerne, dass je härter und wilder ich mit Debatten hineingehe, meine eigenen Fans emotionalisiere, desto besser kommt das an. Und ich glaube, das führt zu öffentlichen Debatten, die, das muss gar nicht falsch sein, was darin fällt. Das kann zu Debatten führen, wo Polarisierung einfach der Klicktreiber ist. Und ich glaube, Polarisierung ist dann schlecht, wenn es weniger um Inhalte als um Gefühle und auch um Lagerdenken geht.
Wie kann ich denn feststellen, ob jetzt ein Posting wirklich Desinformation ist? Und wie kann ich das umgehen? Und wie kann ich mich letztlich auch dagegen rüsten, dass ich da vielleicht drauf reinfalle?
Das Wichtigste ist, wenn Sie die Mechanismen der Täuschung verstanden haben, können Sie sich auch besser wehren. Ich habe gesagt, dass viele Falschmeldungen über Wut funktionieren, dass Leute sich so aufregen, dass sie es teilen, dass sie nicht drüber nachdenken. Achten Sie auf Ihre eigenen Emotionen, wenn Sie online was lesen und sich denken, das ist ja unglaublich, das muss ich sofort erzählen. Oder wenn Sie total bestätigt werden und sich denken, ach, das habe ich mir schon immer gedacht. Dann sollten Sie eigentlich vorsichtig werden und genauer hinschauen. Manches macht einen wütend oder bestätigt Klischees und ist real, aber manches ist genauso erfunden, dass diese Erwartungshaltungen erfüllt werden. Und wenn Sie dann auf sich selbst achten, schauen Sie hin, ist die Quelle seriös? Kennen Sie die Quelle? Weil gerade das ist der Unterschied im Internet, wenn Sie offline in den Kiosk gehen und Sie schauen sich die Zeitungen an, dann haben Sie ein Radar. Dann wissen Sie, okay, das ist die FAZ, die ist konservativ, das ist die Taz, die ist links. Im Internet haben Sie dieses Radar nicht und es ist oft nicht auf den ersten Blick erkennbar, was ist seriös und was ist unseriös. Und da ist dann wichtig, sich die Quelle anzusehen. Zum Beispiel können Sie die Quelle googeln und schauen, ist die schon mal mit was Falschem aufgefallen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Zweifelsfall ist immer mein Tipp, teilen Sie lieber weniger als mehr. Also es ist meistens kein Fehler, wenn man sich nicht sicher ist, dass man die Finger davon lässt.
Ganz herzlichen Dank auch für diese praktischen Tipps an die Publizistin Ingrid Brodnik. Und das war's auch schon von uns vom Weltspiegel-Podcast in dieser Woche. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann liked uns und abonniert uns, dann verpasst ihr nämlich auch keine der weiteren Folgen mehr. Redaktionsschluss war der 24. September. Redaktion hatte Steffi Fetz. Mein Name ist Joanna Jeschke.